einer Person zuwende. Auf unserem Plan steht Reformationsbotschafter, was nichts anderes zu bedeuten hat, als wir uns in dieser Zeit zurückerinnern an das große Werk Gottes, welches er in der Reformation vollbracht hat. Und wir schauen darauf zurück, was Gott in und nach der Reformation alles getan hat, erinnern uns an unser Erbe, welches uns sicherlich gut tut oder was uns gut tut, wenn wir das machen, damit wir ganz neu verstehen lernen, was der Herr uns in der Vergangenheit schon gegeben hat und was er unter uns getan hat und dann dementsprechend uns wir auch ausrichten können und sehen können, wo wir vielleicht auch selbst noch gesegnet werden können. Die Person, die wir uns heute Morgen anschauen wollen, gehört mit zu den Gründervätern des Pietismus. Jetzt nicht im süddeutschen, im schwäbischen Pietismus, sondern mehr im norddeutschen Raum, nahe bei Duisburg in Mülheim, hat er sein Leben verbracht. Und sein Name heißt Gerhard Terstegen. Ein Vers möchte ich am Anfang mit uns aufschlagen und lesen, um uns da etwas einzustimmen. Ein Vers, den man als Überschrift über sein Leben sehr gut übersetzen kann, aus der Offenbarung, das dritte Kapitel, die Verse 8 und 9. Offenbarung, Kapitel 3, die Verse 8 und 9. Was steht da? Da steht Folgendes, das ist das Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans, von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Ich möchte am Anfang mit uns kurz still werden und beten. Ach Herr Jesus, wenn wir uns nun heute Morgen die Person von dem Gerhard Terstegen anschauen, dann wollen wir nicht zuallererst einen Personenkult betreiben, sondern wir wollen dich darin sehen, dein Werk, deine Person, was du aus diesem Menschen gemacht hast. Und wollen daraus lernen, darauf kommt es uns an. Dazu hilf uns heute Morgen auch. Herr, du hast uns das Erbe gegeben und wir dürfen dir danken dafür und lobe dich, dass du jetzt in unserer Mitte bist, dass du uns anleiten willst und führen willst. Amen. Gerhard Terstegen, wenn man ihn überschreiben wollte, dann könnte man sagen, ein gebrechliches Werkzeug in Gottes mächtiger Hand. Er war Zeit seines Lebens kränklich. War nicht jemand, der überaus gesund war und kräftig und stabil in seiner Gesundheit, bei weitem nicht. Von Anfang an hatte er mit verschiedensten Krankheiten zu kämpfen gehabt. Und doch überlebte er bis auf seine Schwester all seine Geschwister. Er hatte 7 Geschwister gehabt. Er wurde insgesamt, wenn man es recht zusammenrechnet, 71, 72 Jahre, geboren am 1697 am 25. November und gestorben 1769. Wo wurde er geboren? Ich habe es schon gesagt, er wurde geboren oben im norddeutschen Raum in Mörs bei Duisburg und er kam in ein Elternhaus hinein, welches geprägt war von einem reformierten Glauben. Woher kam der? Der kam von Holland. Damals war das Gebiet um Mörs herum sehr stark vom holländischen Glaube, oder sagen wir mal, von den holländischen Christen geprägt. Und so wurde auch wohl im Elternhaus von dem Gerhard Terstegen sehr viel in dieser Richtung gesagt. Sein Vater war gläubig, man weiß sehr wenig von ihm, aber man weiß, dass er viele Kontakte zu anderen Christen pflegte. Nun war es aber so, dass er schon mit 6 Jahren, als der Gerhard Terstegen 6 Jahre alt war, Da starb also der Vater. Das war für ihn sicherlich gar nicht einfach. Seine Geschwister haben ihn seit seines Lebens gar nicht so richtig verstehen können. Sie haben ihn sogar sehr stark abgelehnt. Als dann später die Mutter gestorben ist und es nun darum ging, das Erbe zu verteilen, war es so, dass sie ihn gar nicht dazu eingeladen habe. Er war einfach der Aussätzige für sie. Er war der, der etwas überdreht war, der etwas übergeschnappt war und den man einfach nicht ernst nehmen musste von daher. Den konnte man getrost so neben anstehen lassen. Da, das war gar nicht schlimm. Es war nicht einfach für den Gerhard, da groß zu werden. Er besuchte die Lateinschule, aber er konnte sie nur bis zum 16. Lebensjahr besuchen. Da nun sein Vater gestorben war, als er schon 6 Jahre alt war, gingen langsam auch die finanziellen Mittel aus. Und so musste seine Mutter ihn von der Schule runternehmen. Die Lehrer waren allesamt gar nicht davon angetan, denn er war ein glänzender Schüler gewesen. Er war begabt. Und die Lehrer hätte es gern gesehen, wenn er hätte studieren können. Aber Gott hatte einen anderen Weg für ihn vorgehabt. Hier will ich ganz kurz stehen bleiben. Ich glaube nicht, dass es für ihn ganz einfach war, mit 16 Jahren aus der Schule, also runterzugehen, von der Schule runterzugehen und abzugehen und dann in eine Kaufmannslehre einzutreten, welche er dann nachher auch getan hat. Ich denke, dass er in seinem Herzen jemand war, der Zeit seines Lebens, das zeigte sich dann eben auch, gerne las, gerne studierte und gerne lernte. Und nun kam es aber so, dass eben die Situation es mit sich brachte, dass er von der Schule runter musste. Und er musste sich fügen. Der Weg schien so verheißungsvoll bis dahin, so gut zu sein, so richtig, so ihm passend und angemessen. Er, der gute Schüler, sollte doch weiter auch Schüler sein können, sollte doch weiter auch studieren können. Und doch ging der Weg nicht so weiter, wie er dachte und wie vielleicht auch andere dachten. Er änderte sich und nahm eine ganz andere Richtung. Ist es nicht in unserem Leben manchmal ganz genau so, dass ein Weg, den wir betreten haben, den wir als gut und richtig erkannt haben, auf einmal abbricht und wir auch gar nicht verstehen können, warum er jetzt abbricht und warum eben dieser Weg nicht weitergeht? Und dann, was macht man dann, wenn es so ist? Wie geht man vor? Wie verhält man sich? Kann man sich hineinfügen in die Wegführung Gottes? Oder tut man einfach sagen, Herr, meine eigenen Aussichten, die ich gehabt habe, meine Möglichkeiten, meine Fähigkeiten, sie alle werde jetzt dadurch, dass du mich so führst, ganz durchstrichen. Mir wird alles genommen, was ich glaubte zu haben, wo mein Herz daran hing und jetzt muss ich diesen neuen, diesen für mich so schwierigen Weg gehen. Wie verhalten wir uns? In Josua 22, Vers 5 heißt es einmal, nur achtet genau darauf, das Gebot und das Gesetz zu tun, das Mose, der Knecht des Herrn, euch befohlen hat, den Herrn, euren Gott, zu lieben und auf allen seinen Wegen zu wandeln, auf allen seinen Wegen zu wandeln. Das war eine Lektion, die er hier gelernt hat, dass er sagen musste für sich, Herr, das ist dein Weg. Damals, in dieser Zeit, als er 16 Jahre alt war, war er noch nicht gläubig. Aber im Nachhinein hat er sicherlich das auch so verstehen können. Also, er musste die Schule verlassen. Was macht er? Er geht in eine Lehre nach Mülheim zu seinem Onkel, der hat ein Kaufmannsgeschäft. Dort lernt er Kaufmann. Er quält sich sehr damit. Es fällt ihm nicht leicht, diese neue Wegstrecke einzuschlagen. Als er die Lehre abgeschlossen hat, sagt er sich, ich muss etwas anders tun. In der Zwischenzeit nämlich, während er diese Lehre, diese 3-4-jährige Lehre gemacht hat, hat er dort in Mülheim Kontakt zu einer Gruppe, zum Hauskreis, könnte man jetzt fast sagen, wie wir es zum Teil ja auch machen, bekommen. Es war ein Hauskreis, der im Grunde sich wie eine Stunde, eine pietistische Stunde, wie man es heute auch noch kennt, sich verhalten hat oder ausgesehen hat, so, da kam er zusammen, außerhalb dieser kirchlichen Gottesdienstzeiten und kirchlicher Veranstaltungen, um sich durch das Wort Gottes auch neu ausrichten zu lassen, noch mehr und noch intensiver über das Wort Gottes etwas zu hören und zu lernen. Der Gründer dieser pietistischen Stunde dort in Mülheim war Theodor Untereyck, ein reformierter Pastor, der diese Übung von Holland, wo sie schon früher viel länger üblich war, mitgebracht hat nach Mülheim und dort auch eingeführt hat. Und so kam unser Gerhard als junger Mann, 16, 17, 18 Jahre alt, in diesen Hauskreis, in diese Bibelstunde. Dort war mittlerweile ein Nachfolger von Theodor Untereyck, ein gewisser Mann mit Name Wilhelm Hoffmann, tätig, der ihn dann auch sehr stark beeinflusst hat. Es war eine sehr schwierige Zeit für den Gerhard Herstegen. Er war nun mittlerweile angesprochen. Dieser Besuch in diesem Kreis und was er dort gehört hat vom Wort Gottes hat ihn sehr getroffen. Und er machte sich nun auf die Suche nach Gott. Aber es war eine lange und eine sehr beschwerliche Suche. 5 Jahre lang hat er immer wieder in dieser Suche einmal gedacht, jetzt hat er soweit, und dann war er wieder zurückgewichen oder kam er wieder in Situationen, wo er gezweifelt hat, wo es ihm gar nicht klar war. Während dieser Suche gab es ganz unterschiedliche Situationen, die er durchzustehen hat. 1, 2 möchte ich einfach euch mal auch hier vorlesen. Da war er einmal unterwegs im Wald und da geschah etwas Merkwürdiges, auch in dieser Zeit. Da heißt es, er war einmal nach Duisburg gesandt. Im Duisburger Walde überfielen ihn so heftige Kolikschmerzen, dass er nichts als den Tod vermutete. Er ging ein wenig aus dem Wege und bat Gott herzlich um Befreiung von diesen Schmerzen und Fristung seines Lebens, damit er Zeit haben möchte, sich auf die Ewigkeit gehörig vorzubereiten. Hierauf verschwanden die Schmerzen auf einmal. Und er ward aufs Kräftigste bewogen, sich dem so guten und gnädigen Gott ganz zu übergeben, ohne den mindesten Vorbehalt. Ja, das war sicherlich sehr eindrücklich für ihn, diese wunderbare Heilung von diesen Schmerzen, wenngleich ich sagen möchte dazu, dass diese Kolikanfälle später wieder aufgetreten sind. Es ging hier nur darum, dass er für diese Zeit, in diesem Augenblick, wo sie so schrecklich waren, Linderung erfahren hat. Hat es ihm geholfen? Reicht es aus, etwas Besonderes zu erfahren, dass man sagt, ja, hier hat Gott mir geholfen, in dieser speziellen, in dieser einen Situation, deswegen bin ich jetzt Christ? Es kann der Anfang sein. Es kann wirklich der Anfang sein, dass man Jesus Christus kennenlernt. Aber es ist nicht wirkliches Christsein. Dazu gehört noch mehr. Während nun der Gerhard Herstegen sich weiter auf seinen Weg machte, war ihm eines wichtig geworden, die Abgeschiedenheit. Er hatte sogar sehr übertrieben, von daher wird er zu Recht auch als Mystiker eingestuft in mancher Belange seines Lebens. 5 Jahre lang lebte er fast in vollkommener Einsamkeit. Nachdem er seinen kaufmännischen Beruf erlernt hatte, hatte er sehr schnell den Weg eingeschlagen, dass er sagte, ich werde jetzt Bandwürger und mache mich selbstständig. Das hat er dann auch getan. Dann hat er sein eigenes Geschäft gehabt. Dann hat er da seine Räume gehabt. Und dann war er da vor sich ganz allein. Oft sah er tagelang keine Person. Und er wollte auch niemanden sehen. Es ging ihm zuallererst darum, Gott zu suchen und ihn kennenzulernen. Und er floh förmlich vor der Welt. Ja, er sah in der Welt einen Ort, an dem er sich nur beflecken konnte. Und meinte nun, ganz die Einsamkeit aufsuchen zu müssen. Ganz abgeschieden, nur noch allein vor Gott leben zu können. Und mitten in dieser Einsamkeit, mitten hinein in diese Stille, spürte er doch etwas davon, dass diese Kämpfe immer noch da waren und dass sie also auch gar nicht ausbliebe. Ich möchte auch hier aus diesem Abschnitt seines Lebens ganz kurz uns etwas vorlesen. Mehr als äußere Leiden setzten Terstegen innere Dunkelheiten und Anfechtungen zu. Er machte die Erfahrung, die immer wieder denen nicht erspart bleibt, die ihr Leben bewusst Gott übergeben haben, dass nämlich mit solcher Hinkehr das Herz nicht auf einmal rein und frei ist von Selbstliebe und Eigenwillen und allerlei bösen Trieben und Neigungen. Vorsätze und Willensanstrengungen versagen da immer wieder. Aus viel gesetzlichem Ringen musste Terstegen in tieferes Vertrauen auf die Kraft der Gnade hineinwachsen. In einem anderen Büchlein wird es auf diese Weise geschildert, auch das möchte ich ganz kurz hier uns noch vorlesen. Allmählich führte ihn der Herr in innere Leiden. Er musste durch manche Dunkelheiten, Versuchungen und Proben gehen. Gott entzog ihm seine empfindliche Gnade, um seine treue und ausharrende Geduld zu prüfen und ihn auf seine zukünftige Wirksamkeit vorzubereiten. 5 Jahre lang dauerte diese Finsternis. Endlich aber ging ihm auf seiner Reise zu einer benachbarten Stadt das Licht wieder auf. Die versöhnende Gnade Jesu Christi ward ihm so gründlich und überzeugend bloßgelegt, dass sein Herz völlig beruhigt ward. Bei dieser Gelegenheit setzte er das schöne Lied auf: Wie bist du mir so innig gut, mein hoher Priester du. Man erinnert sich hierbei eines merkwürdigen Vorfalls, den er mehrmals erzählt. Durch Nachsinnen über die mancherlei Sekten in der Christenheit geriet er einmal in eine so schwere Versuchung, dass er fast zweifelte, ob ein Gott sei. Aus dieser Versuchung rettete ihn aber der Herr gar bald, nicht allein durch eine gründliche Erleuchtung seines Verstandes, sondern auch durch eine Mitteilung Gottes in seinem Inwendigen, die er mit Worten nicht ausdrücken konnte. Hierdurch wird er in der wesentlichen Erkenntnis Gottes, unseres Heilandes, so befestigt, dass er nachher mit einer so gründlichen Erfahrung, mit so großer Kraft und Salbung davon hat reden und schreiben können. Da ist er dann durchgebrochen. Der Herr hat sich ihm geoffenbart in seiner Gnade und er hat Jesus Christus persönlich kennenlernen können. Da wurde er errettet, er wurde wiedergeboren. Er erhielt ein neues Herz. Jesus Christus zog in sein Herz ein. Der Heilige Geist verband sich mit ihm und versiegelte ihn, so wie die Bibel es auch erklärt. Aber was für eine Zeit, wie viel Kämpfe, wie viel Anstrengung, wie viel Krise, wie viel Zweifel. Vielleicht steckt der ein oder andere heute Morgen auch in so einer ähnlichen Situation. Dann möchte ich es ihm mitgeben, dass er doch auch wie Gerhard Terstegen hier weiter voranschreitet. Und erst dann aufhört voranzuschreiten, bis er auch Heilsgewissheit hat für sein eigenes Herz. Bis ihm Jesus groß wird und seine Gnade und seine Liebe groß wird. Der Gerhard Terstegen war jemand, der nicht reich war. Seine Arbeit als Bandwerker hat ihm wirklich nur das Nötigste überhaupt gegeben, was er hatte. Aber trotzdem sah man ihn immer wieder abends, wenn es dunkel wurde. Darauf legte er das große Wert, weil er da nicht unbedingt dabei gesehen werden wollte. Man sah ihn sein Haus verlassen oder seine Wohnung verlassen. Und dann die Leute zu besuchen, die Kranke und die Arme in seiner Stadt, um ihnen von dem Wenigen, was er hatte, noch etwas zu geben und für sie da zu sein. In manchen Berichten steht er, dass er manchmal die halbe Nacht oder die ganze Nacht bei Kranke gewacht hat. Sie habe ihn gebetet, dass er da bleibe und für sie beten würde, weil sie erkannt habe, dass der Herr ihn ganz reich gesegnet hat. Und so hat er auch diakonisch ganz große Wirkung gehabt. Später hat er sogar als Arzt sich betätigt. Nicht in dem wirklich medizinischen Sinne, aber er hat eben die in der Natur vorkommende Kräuter, die manchmal ja sehr hilfreich sein können, dann auch zu kleinen Arzneien vermengt und hatte die dann auch weitergereicht. Und er war sehr angesehen. Man kam eben auch gerne in dieser Hinsicht zu ihm und hat ihn aufgesucht. In all dieser Zeit hatte er aber auch immer wieder manches zu durchstehen, auch davon gibt er uns noch einmal Auskunft und ich möchte das kurz uns vorlesen, damit wir das begreifen lernen, warum ich diese Überschrift gewählt habe, ein gebrechliches Werkzeug in Gottes mächtiger Hand. Er erzählt uns einmal davon, was ihm alles widerfahren ist, in folgender Weise. Es lässt sich gut von der Armut reden, solange man mit reichen und geneigten Freunden umgeben ist. Schreiber dieses hat im Anfang Zeiten erlebt, da er bis zum nächsten Tag kaum Brot wusste und ohne Freunde war, die von seinen Umständen Nachricht hatten. Von morgens 5 Uhr bis 9 Uhr abends wirkte er, lag wohl auch 10 bis 12 Wochen krank zu Bett oder auch auf dem Boden, ohne dass auch Freunde, bei denen er im Hause war und Kostgeld zahlte, nur eine ihrer müßigen Mägde hinaufgeschickt hätten, mir einen Trunk Wasser zu reichen. Ich aber dachte immer, es müsste so sein. Eine andere Erinnerung von ihm: Ich lag einst krank zu Bett an einem hitzigen Fieber und meinte, vor Durst und Hitze zu verbrennen. Ich bat die Magd meines Bruders, bei welchem ich krank lag, mir für einen halben Stüber dünnes Bier zu holen. Die Magd war aber unachtsam, und indem ihre Frau etwas anderes befahl, vergaß sie meiner. Ich lag oben im Hause allein und niemand dachte mehr an mich. Ich musste also von morgen bis weit in den Nachmittag so im heißen Durst liegen, ohne einen Tropfen zu meiner Erquickung zu haben. Endlich hörte ich das Mädchen auf der Treppe kommen. Da bat ich Gott, dass er mich doch in der Sanftmut erhalten möchte. Dinge, die er immer wieder erfahren hat. Er lernte dadurch sicherlich auch Vertrauen zum Herrn, dass es gestärkt würde, und Demut. Was war denn sein Lebenswerk? Was hat er denn getan, nachdem er den Herrn Jesus Christus kennengelernt hat? Wie war sein Werk, sein Wesen? Eines muss man sagen, er war sehr bodenständig. Er blieb an diesem Ort Mülheim, wo er durch seine Lehre hinkam, bis zum Ende seines Lebens wohnen. Er verließ diesen Ort nicht. Da wirkte er, und von dort her hat er manchmal dann auch einzelne Reise unternommen, aber er blieb da. Genauso muss man es auch sagen in Bezug auf die Menschen, die er kennengelernt hat. 1724, als er dann doch auch den Herrn Jesus in all seiner Erhabenheit und Schönheit erkannt hat und auch Heilsgewissheit erlangt hat, da wurde ihm diese Askese dann fast auch zu viel, oder durch Rat auch von seinem Freund, von dem Wilhelm Hoffmann, sah er sich dann doch dazu veranlasst, auch jemand mit in seine Wohnung zu nehmen, was ihm nicht leicht fiel. Aber diesen Heinrich Sommer, den er dann mit in seine Wohnung genommen hat, um einfach Gemeinschaft auch zu haben, mit dem hat er dann 44 Jahre lang zusammen gelebt und gearbeitet in dieser Arbeit, die er dann getan hat, die aber dann nachher, nach einigen Jahren, überging, im Grunde genommen zu einem Dienst als Reiseprediger und Seelsorger. Aber 44 Jahre lang war dieser Mitbruder sein Genosse und Mitarbeiter gewesen. Also ein bodenständiger Mensch, nicht einer, der heute hierhin ging und morgen dann ganz woanders hingegangen ist. Aber auch jemand, der sehr friedfertig war und ein weites Herz hatte, muss man auch sagen. Es war zwar so, dass die Kirche zu der damaligen Zeit eine war, die in vielerlei Hinsicht sehr, sehr weltlich war, wobei man sagen muss, dass gerade in seinem Bereich, wo er wohnte, doch auch noch viel Erweckung war. Aber es gab immer wieder Schwierigkeiten mit der Kirche, weil sie seinen Weg, den er von Gott geführt wurde, gar nicht verstehen konnte und ihn angriff und auch dann ganz arg mit ihm stritt. Aber er wollte gar nicht gerne streiten. Er war nicht jemand, der gerne stritt. Er war nicht jemand, der gerne gegen irgendetwas oder gegen irgendjemand kämpfte. Er war wirklich sehr friedfertig. Ab 1725, das heißt also so im Alter von ca. 27, 28 Jahre, bat ihn sein Freund Wilhelm Hoffmann, dass er doch auch selbst das Wort noch öfters ergreifen sollte in den Versammlungen. Und er hat es dann auch getan. Und wir lesen auch hier etwas davon, wie das dann kam und was dann eben auch weiter geschah. Auch das möchte ich uns kurz vorlesen. Wie herrlich es in der Erweckung, was damals wirklich auch der Fall war, in dieser Zeit, da gab es einige Erweckungen, nicht nur in den USA, also oder in England, Whitfield oder auch Jonathan Edwards, sondern auch in Deutschland war in dieser Zeit viel Erweckung. Wie herrlich es in der Erweckung jener Jahre zuging, soll uns ein alter Freund Terstegens erzählen. Terstegen pflegte besonders zur Sommerzeit auf dem Lande sonntags nachmittags Versammlungen zu halten. Er ging nach beendetem Nachmittagsgottesdienst zum Ort hinaus. Die hagere Gestalt im braunen Rock mit dem blassen, aber freundlichen Antlitz und den leuchtenden Augen mochte jedermann überzeugen, dieser Mann sei ein Freund Gottes. Das Bauernhaus war gewöhnlich bei seiner Ankunft mit Menschen gefüllt. Und es müssten Tür und Fenster ausgehoben werden, damit die draußen Stehenden ihn hören konnten. Wenn dann Terstegen sich hinter den Tisch setzte, auf dem die Bibel lag, entstand eine lautlose Stille. Man fühlte die Nähe Gottes und das sanfte Wehen seines Geistes. Mit wie viel Segen Terstegen redete, bewies die Frucht. Viele Unveränderte, die ihn nur einmal hörten, wurden von der durchdringenden Kraft seiner Rede so gerührt, dass sie zu einer gründlichen und dauerhaften Bekehrung gelangten. Viele Erweckte wurden durch seine süßen Reden so eingenommen, dass sie in allerlei Versuchungen, Proben und Anfechtungen mit dem größten Zutrauen sich bei ihm Rat holten. Es ist sehr schwer, sich das konkret vorstellen zu können. Wir haben heute sicherlich nicht mehr etwas dergleichen oder wenig von dem, was man damit vergleichen könnte. Er hatte nicht nur diese Versammlungen in den Bauernhäusern gehalten, sondern hat auch bei sich selbst einen Sonntagnachmittagsgottesdienst gehabt, den er in seinem eigenen Haus abhielt. Und man kann es eigentlich fast nicht glauben, dass es möglich ist, aber dort kamen zum Teil 300 bis 400 Menschen. Und die gingen dann wirklich rein, bis dann der Letzte vielleicht eben die Türe zumachen konnte gerade noch und dann aber auch alle Zimmer gefüllt waren und dann überall eben Menschen waren. Und man hatte dann das Haus so eingerichtet, dass er sich also so in die Mitte begeben konnte und sowohl oben wie unten in die Stockwerke noch gelangen konnte, um zu all denen, die da versammelt waren, zu reden. Und er hatte wohl auch eine kräftige Stimme, dass er das machen konnte. Aber ich will das nur sagen, damit er begreift, was Gott da getan hat. Er hat dem Mann, diesem Kind Gottes, seinem Kind Vollmacht gegeben, Kraft gegeben. Gerhard Terstegen liebte seinen Herrn. Er wusste etwas davon zu sagen, was es heißt, Gott ist gegenwärtig. Deswegen haben wir von ihm dieses Lied. Dies kann man nur erklären damit, dass Gott gegenwärtig ist. Und Menschen, die nun eben auch ihn trafen oder ihn besuchten oder seine Versammlungen besuchten, die Gegenwart Gottes erfuhren. Und es war verlockend. Vielleicht, wenn wir das mitnehmen von ihm und von seinem Leben, dass die Gegenwart Gottes der schönste Ort ist, wo man nur sein kann und wo man sich nur befinden kann. Dass er so anziehend ist, dass er so kräftigend und stärkend ist, so verändernd ist, diese Gegenwart Gottes. Dass man, wenn man sie erfahren hat, gar nicht mehr weggehen möchte. Denke mal an den Petrus am Berg der Verherrlichung, wo der Herr Jesus sich verherrlicht hat und sich in seiner Schönheit gezeigt hat. Und Petrus eben auch meinte, lasst uns hier Hütten bauen, hier ist es gut sein. Ja, wer die Gegenwart Gottes erfahren hat, der sucht sie immer wieder neu. Der möchte mit Jesus leben und er möchte noch mehr von Jesus kennenlernen. 1728, das heißt also 3 Jahre, nachdem er begonnen hat, auch in den Versammlungen zu sprechen, war die Situation so, dass Gott ihm eine große Tür geöffnet hat. Erinnern wir uns an unseren Anfangstext, Offenbarung 3, Vers 8, dass auch da steht, er bekommt eine offene Türe hier in der Gemeinde in Philadelphia, so auch bei Gerhard Terstegen. Es war nun so, dass von überall her Leute ihn besuchten oder auch er Einladungen bekam. Und so beschloss er, seine Arbeit ganz aufzugeben und fortan nur noch für diesen Dienst zu leben. Und er reiste hin und her. Er war im Wuppertaler Raum, im Bergischen Raum, er war im Holländischen Raum unterwegs, er kam sogar bis nach Nürnberg runter. Leute kamen zu ihm von England, von Holland, von der Schweiz, Sein Name hatte mittlerweile doch auch eine Bedeutung erlangt. Gott hat ihm einen großen Einflussbereich gegeben. Es ist schön, wenn man diesen Einflussbereich von Gott erhält. Paulus erklärt es mal auch in 2. Korinther 10, Vers 13, wenn ich euch das mal gerade vorlesen darf, weil das eben hier auch mit dazugehört und reingehört. Da sagt er nämlich selbst etwas davon, wie das bei ihm war. 2. Korinther 10, Vers 13. Wir aber wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maße des Wirkungskreises, den uns Gott als Maß zugeteilt hat. Was hat dir der Herr zugeteilt als Maß für deinen Wirkungskreis? Hast du einen Wirkungskreis? Hat der Herr dir diesbezüglich etwas schon mal erzählt oder erklärt? Hast du dir darüber Gedanken gemacht? Weißt du darum? Darüber muss man sich Gedanken machen. Denn der Paulus sagt es hier ja schon ganz richtig. Wir sind dann über das Maß hinübergegangen. Ich weiß nämlich, was das Maß ist, sagt er. Ich weiß, wo der Herr mich hingeführt hat. Ich weiß, wo ich wirken soll. Ich weiß, wie ich leben soll für den Herrn Jesus Christus, weil er mir das zeigt und erklärt. Weil er meine Wege führt und weil er mich an die Hand nimmt und mich sendet, weil ich ein Bote bin, weil ich ein Licht bin für den Herrn Jesus Christus. Ich weiß darum. Wissen wir es auch? Man kann sich darüber Gedanken machen. Man kann darum beten, dass man einen Wirkungskreis erhält. Dass der Herr einem selbst einen Wirkungskreis gibt. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Da steckt der Wirkungskreis drin. Ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Bestimmung. Das ist die Bestimmung des Christen. Das ist nicht einfach nur so, naja, heute habe ich vielleicht noch ein bisschen Zeit und da könnte ich das auch noch einbauen. Aber ansonsten eigentlich weniger. Nee, es ist Bestimmung. Man lebt dafür und dazu. Für Gott. Man ist errettet worden deswegen. Man hat ein neues Herz deswegen bekommen. Deswegen sind uns unsere Sünden vergeben worden. Deswegen haben wir den Heiligen Geist. Nicht nur für uns. Nicht nur, damit wir Freude und Glück haben, Heilsgewissheit. Ja, ich weiß, dass meine Sünden mir vergeben sind. Sondern dass auch andere es erfahren, dass auch andere daran teilhaben, dass sie von diesem Segen etwas spüren dürfen. Wirkungskreis. Gott hat dem Gerhard Thierstegen einen Wirkungskreis gegeben. Er musste nicht die Werbetrommel rühren, sondern Gott rührte die Werbetrommel für ihn. Und die Menschen kamen ihn, um ihn um Rat zu fragen. Es wird berichtet, dass manche wochenlang gewartet haben, um nur 15 Minuten mit ihm reden zu können. Er hat am Tag hunderte von Menschen zum Teil bei sich gehabt, die immer wieder mit ihm sprechen wollten. Und er konnte halt immer nur für jeden paar Minuten erübrigen. Die kamen, die suchten ihn auf. Die wollten wissen, wie für sie und für ihr eigenes Leben das auch weitergehen sollte. Wie ist das mit dem Glauben, mit Jesus Christus? Wie kann ich mein Leben in Ordnung kriegen? Wie kann ich es ausrichten? Was kann Gott nicht alles tun? Es war Erweckung. Es war wirklich Erweckung. Ich denke, man kann mit Recht, mit Fug und Recht sagen, dass der Herr den Gerhard Thierstegen gebraucht hat, um Hunderte, ja um Tausende auch in sein Reich zu bringen. Ja, er hat Großes vollbracht. Gerhard Thierstegen war jemand, der sich nicht leicht stoppen ließ. 1740 war es der Kirche zu viel geworden. Mit diesen Kreisen, mit diesen pietistischen Stunden. Jetzt hören wir auf, jetzt verbieten wir sie einfach. Ne? Jetzt kriege ich die Redeverbot. Aus, Punkt, vorbei. Er hat 10 Jahre lang Redeverbot bekommen. War denn gestoppt? Er durfte nicht mehr. Er hat auswärts, als er in Holland war, da hat man ihn nicht belangen können oder in andere Gebiete. Da hat er dann doch auch reden können, aber dort in Mülheim nicht. Und trotzdem im Stille hat er weiterwirken können. Die Leute kamen eher weiter zu ihm. Und es konnte auch nicht verboten werden, dass man ihn besuchte und mit ihm persönlich privat sprach. Und dann kam es 1750, auch eine ganz interessante Sache, ein junger Holländer, der in Duisburg Theologie studierte. Ein junger Theologiestudent, um Neuwiedererweckung anzuzünden und zu entfachen. Dieser junge Theologiestudent war nicht reif. Auch davon berichtet etwas der Schreiber der Biografie, auch von dem Gerhard Tierstegen. Auch das möchte ich uns gerne mal vorlesen. Da heißt es nämlich in folgender Weise: Das Zeugnis des holländischen Theologiestudenten Jakob Chevalier verursachte die Bewegung. Der junge Mann kam aus Amsterdam und studierte in Duisburg, das damals noch Universitätsstadt war. An seiner Art und Verkündigung war manches unreif, aber Tierstegen dachte nicht, was kann das groß sein, wenn so ein Student eine geistliche Bewegung entfacht. Er hatte das Reich Gottes und seine Ausbreitung viel zu lieb, als dass er in einer kühlen, abwartend kritischen Haltung hätte verharren können. Er sagt selber, ich kann unmöglich irgendwo die kleinsten, schwächsten und gebrechlichsten Anfänge und Versuche zum Durchbruch des Reiches und des Lebens Jesu in einer Seele, insbesondere oder in der Kirche überhaupt, mit geringschätzigen oder gleichgültigen Augen ansehen, nachdem ich Gottlob mit gläubigen Augen die Haushaltung Gottes in dem Werke unserer Erlösung habe anschauen dürfen. Er war in der Lage, diesen jungen Mann stehen zu lassen, wenn er auch viele Fehler hatte und noch unreif war. Aber Gott hat ihn gebraucht und er erkannte, wo Gott am Werk war. Und er machte sich das auch zum Grundsatz schon seit langem für seine eigene Seelsorge, wenn es darum ging, dass er anderen selber auch etwas weiterreichte. Dann sagt er einmal Folgendes, gerade auch zu diesem Bereich der Seelsorge. Es ist meine Weise, dass ich die Seelenseher der freien Leitung der Gnade überlasse und sie auf nichts führe, als worauf ich merke, dass Gott sie führen will. Ich sehe Gott nur zu und erinnere, wo sie auf etwas Schädliches geraten sollten. Ich habe Umgang mit Seelen, die herzlich und innig vor Gott suchen zu wandeln, denen ich nie ein Wort gesagt von Büchern, die ich selbst habe drucken lassen, weil ich es ihnen nicht dienlich achte. Gott muss durch seine Gnade und Geist der einzige Seelenführer bleiben. Kostbar, wirklich kostbar, wenn jemand gelernt hat, als Seelsorger in der Weise mit Menschen umzugehen. Dass er nicht sagt, wir haben hier unser Büchlein und anhand von diesem Büchlein werden wir jetzt mal durchgehen, was als nächstes dran ist für dich. Ne? Sondern wir haben einen Heiland, wir haben einen Herrn. Und den schauen wir uns an und von dem wollen wir lernen, was von dich am nächsten dran ist. Ihn wollen wir anschauen und von ihm wollen wir uns führen lassen, auch in deiner Auferbauung und Stärkung, was dein eigenes Glaubensleben betrifft. Möge der Herr uns Seelsorger geben in diesem Sinne, die auf den Herrn schauen können und vom Herrn sehen können, was für den nächsten dran ist. Und die nicht einfach nur stur irgendwelche Prinzipien in irgendeiner Art und Weise anwende, die sie glaube gelernt zu haben und als gut erachte. Alles zu seiner Zeit. Man kann auch durch etwas Gutes eine junge Frucht sehr schädigen, wenn man es zur Unzeit jemand weitergibt oder weiterreicht. Der Herr ist es, der uns ernährt. Und so müssen wir auch lernen, uns von ihm ernähren zu lassen. Und wenn wir andere ernähren wollen, zu sehen, was der Herr dem anderen geben möchte. Was der Herr dem anderen geben möchte. Nicht, was ich jetzt vielleicht ihm geben möchte, sondern was er ihm geben möchte. Der Herr Jesus ist selbst in der Weise vorgegangen, wenn er sagte, ich habe euch noch vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Ihr seid jetzt noch zu schwach dazu. Aber es kommt der Punkt, es kommt die Zeit, wo ich es euch sagen werde, wo ihr selbst dann auch lernen werdet. Tierstegen hat auch über den Umgang miteinander und untereinander einiges zu sagen gewusst. Er war Schriftsteller, hat einige Bücher verfasst. In der Einsamkeit und Stille seiner Arbeit, die er doch noch auch ganz besonders am Anfang hatte, aber auch später sich immer wieder genommen hat, hat er fleißig geschrieben. Zum Umgang untereinander möchte ich auch zwei, drei Dinge uns vorlesen, weil ich denke, dass sie unsere große Hilfe sein können. Da heißt es folgendermaßen: Glaube bei dir selbst und in deinem Gewissen fest und aufrichtig, dass keiner im ganzen Haus verkehrter, ärmer, blinder und untüchtiger sei im Leiblichen und Geistlichen als eben du.
Ist eine interessante Aussage, hä? Also, er will nichts anderes damit sagen, schau dich erstmal selbst an. Erkenne deine eigene Niedrigkeit, das heißt, also deine eigene Mängel, deine eigene Schwäche, deine eigene Sündhaftigkeit. Nur so wirst du mit anderen recht umgehen können. Wir kennen alle die Bibelstelle, wo die Pharisäer und Schriftgelehrte auf der Jagd waren hinter der Ehebrecherin her. Ne? Und dann ging es darum, die muss man jetzt also steinigen nach dem Gesetz, weil es war verboten. Klar. Und Jesus sagt, wer von euch frei von Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und was haben sie machen müssen? Sie musste gehen. Und der Herr hat gesagt, wenn sie dich nicht verurteilen, verurteile ich dich auch nicht. Steh auf und sündige nicht mehr. Barmherzigkeit. Man lernt Barmherzigkeit, wenn man selbst weiß, wer man ist. Man kann unbarmherzig und ungnädig und hart sein, wenn man nicht weiß, wer man selbst ist. Wenn man mehr von sich hält, als dass man ist. Aber wenn man sich selber erkannt hat im Angesicht Gottes, dann muss Barmherzigkeit und Gnade und Liebe zu dem Volk Gottes auch da sein. Und dann ist es auch da, weil man selber seine eigenen Mängel auch sieht. Er sagt weiter, aus diesem Grunde achte, liebe, diene und hilf, nachdem es die Umstände erfordern, einem jeden von Herzen als aller Knecht. Verlange und erwarte aber solches von anderen nicht, sondern vielmehr, dass sie dich verachten, hassen und vergessen. Denn welche Ursache wolltest du haben, solches anderes zu verlangen, da du festiglich glauben musst, dass du nichts anderes verdienest? Deute alles zum Besten, was andere reden oder tun. Auch ein Grundsatz, der sehr wertvoll ist. Deute alles zum Besten, nicht zum Schlechtesten. Dazu neigen wir. Zur Gefahr kann eine Gefahr sein. Nicht nur zum Umgang miteinander hat er etwas zu schreiben gewusst, sondern er hat auch ein Büchle rausgebracht, wieder die Melancholie, etwas, was auch sehr wertvoll ist für Menschen, die immer wieder auch mal Kummer haben. Er war jemand, der Stunde der Finsternis und der Dunkelheit auch kannte. Nur ein ganz kleiner Ausschnitt hier von ihm. Nimm alles von Gott an, du hast allein mit Gott zu tun, was immer mag geschehen. Du musst auf Kreaturen nicht und auf das Äußere sehen. Was Gott für Mittel je gebraucht, das gehet dich nichts an. Was dir begegnet in der Welt, denk stets, Gott hat's getan. Von Gott die Dinge annehmen, wie Hiob. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Ja, was hat er noch geschrieben? Noch eins möchte ich dazu lesen, über die Kraft der Erlösung, wo er sich auch einmal ein kleines bisschen hat ausgedrückt, und da müssen wir dann aber doch schon langsam mal in Richtung Ende gehen. Da sagt er einmal über die Kraft der Erlösung: Jesus, der Auferstandene, hat eine Fülle der Kraft, des Segens und Lebens für mich erworben, dass kein Jammer so groß sei, dass er keinen Rat wisse und keine Banden der Sünden noch des Todes so hart seien, die er nicht zerbrechen könne und gern wolle. Christus ist nicht allein gekreuzigt und gestorben, sondern auch auferweckt und gen Himmel gefahren, um uns zu heiligen durch die Mitteilung seines Geistes, des Lebens und der Heiligung und uns mit sich himmlisch gesinnt zu machen. Die Kraft der Erlösung. Etwas, was heute leider auch immer wieder verloren gegangen ist, vor lauter eigener Anstrengung, von lauter eigener Bemühungen und eigener Vorsätze, die man selbst auch immer wieder fasst und glaubt, dann auch ihnen nachgehen zu müssen. Ja, er war nicht nur ein Mann der Stärke, sondern er hatte auch Schwäche. Auch davon möchte ich ganz kurz am Schluss noch ein bisschen was erzählen. Er war Mystiker, als solcher wird er bezeichnet. Zu Recht, was ist ein Mystiker? Mystiker ist nichts anderes als jemand, der die Augen schließt, den Mund zumacht und nach innen schaut. Der sehr stark auch von seinen eigenen Gefühlen es abhängig macht, wie seine Gemeinschaft mit Gott ist. Fühle ich was? Empfinde ich etwas? Dann bin ich ein rechter Christ. Aber wenn ich nichts fühle und nichts empfinde, dann ist es schwierig. Das hat ihn in eine falsche Richtung manchmal gebracht.
Man kann nicht sagen, dass er ein Irrlehrer war, ganz gewiss nicht. Aber in diesem einen Punkt hat er sich sehr, sehr weit auch aus dem Fenster hinausgelehnt in eine falsche Richtung, so dass er über 20 Jahre hinweg Zeugnisse von katholischen Mystikern gesammelt hat, die er dann in einem Buch, in 3 Bände herausgegeben hat, wo er ihr Leben beschreibt. Alles Leute, die mehr oder weniger in Klöstern oder abgeschieden als asketisch gelebt haben, die Erscheinungen hatte, etc., etc., was er eben sehr stark auch als etwas ansah, was begehrenswert ist. Man kann sich nicht verdenken, wenn man Jesus Christus kennenlernt und glaubt dann auch an ihn und man hat erfahren, was Christus im Leben eines Einzelnen bewirken kann, dass man einen Hunger und einen Verlangen danach hat. Aber man kann auch dadurch in die Irre geleitet werden. Ich möchte das einfach hier am Schluss dieser Botschaft sagen, hier liege sicherlich seine Schwäche. Um es ganz einfach zu sagen, Gerhard Terstegen war eher jemand, der nach dem Prinzip lebte, aus dem Psalm 34, Vers 9, schmecket und sehet, wie gütig der Herr ist. Das war ihm das, was er am meisten suchte, das zu empfinden und zu erfahren. Das Subjektive, versteht ihr, das ist, was ich persönlich erfahre, was ich persönlich empfinde. Aber das Objektive, wo es eben auch steht in 2. Korinther 5, Vers 18, was eigentlich ganz unabhängig von unseren Gefühlen, ganz unabhängig von unserem augenblicklichen Stand gilt, das fiel ihm manchmal etwas schwer, dass er das auch genauso betonte in seiner Schriften. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus, durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Das ist das Objektive. Das ist da. Das ist die Heilstat, die Jesus Christus vollbracht hat. Er hat in seiner Zeit mit Christen gelebt und zu tun gehabt, die nur dieses eine gesagt habe und festgehalten habe. Jesus Christus hat am Kreuz auf Golgatha die Versöhnung vollbracht und hat in ihrem Leben gesehen, dass das aber gar keine Wirkung hatte. Dass das gar keine, versteht ihr, gar keine Auswirkung hatte. Dass die gar nicht verändert waren. Das hat ihn sehr stutzig gemacht und hat ihn vielleicht auch dazu bewogen, zu sehr in die andere Richtung zu gehen. Ich will es mit solchen Sätzen zusammenfassen, weil mir das sehr wichtig ist, diesen Gedanke, wo er hier so ganz und gar ein bisschen quer liegt. Wer vom Heil redet, muss im Heil leben, ganz klar. Wer von der Versöhnung Jesu Christi redet, muss auch in dieser Versöhnung leben. Ich kann jetzt aber objektiv, da ist Jesus Christus am Kreuz gestorben, aber ich selber persönlich für mich und für mein eigenes Leben hat es keine Bedeutung. Das ist wahr. Aber wer im Heil leben will, muss das Heil in Christus betrachten und nicht in sich selber. Das ist die Gefahr des Mystikers. Er schaut in sich, er versenkt sich nur in sich selber. Er möchte in sich etwas erfahren und fühlen und empfinden. Und das ist falsch. Darum darf es uns nicht gehen. Wir bekommen das, was uns der Herr geben möchte, auch an Gefühle im Blick auf Christus, nicht auf uns. Wir schließen nicht die Augen, wir gehen nicht in ein Kloster, wir versenken uns nicht irgendwo in uns selbst hinein, sondern wir blicken auf ihn, auf den Gekreuzigten, auf das objektive Heil, was dort am Kreuz geschehen ist. Und von daher erhalten wir auch Trost. Und von daher erhalten wir auch Festigung und Stärkung und Bewahrung, wenn wir gar nichts empfinden. Was macht der Mystiker, wenn er nichts mehr empfindet in seinem Herzen? Wo geht er denn hin, wenn er nicht mehr in sich selber schauen kann und in seinem eigenen Herzen gar nichts mehr hat, wo ihn tröstet? Wenn er nicht gelernt hat, dann zu der Bibel zu kommen und auf das Kreuz, auf Jesus Christus zu schauen, auf das zu sehen, was Christus vollbracht hat in seiner Person, in seinem Leben und in seinem Werk, dann ist es Zappeduschen in seinem Leben, wenn er das nicht macht, versteht ihr? Aber wenn ich das tue, kann ich mich auch in schwere Zeiten aufrechterhalten. Weil ich dann weiß, mein Heil ist nicht abhängig von meinen Gefühlen. Es ist nicht abhängig davon, was ich jetzt im Augenblick empfinde, sondern davon, was Christus am Kreuz vollbracht hat und in seinem Leben und in seinem Sterben bewirkt hat. Weil er das Gesetz erfüllt hat, darf ich gerechtfertigt sein. Weil er sein Blut vergossen hat am Kreuz für mich, darf ich Vergebung meiner Sünde empfangen. Auch wenn ich von beidem im Augenblick nichts empfinde. Das muss nicht sein. Ich muss das jetzt nicht jeden Augenblick empfinden. Ich muss nicht immer das so fühlen. Ich darf den, das also mein Verstand und mein Wille nicht von meinem Gefühl bestimmen lassen. Der Mensch, dem es so ergeht, dass das Gefühl sein Verstand und sein Wille beeinflusst und bestimmt, der ist schlecht dran. Der Verstand und mein Wille müssen mein Gefühl bestimmen, letztendlich. Von daher wird mein Gefühl gespeist und getränkt und soll es auch angeleitet werden. Weil ich sage, dies ist gut für mein Leben, tue ich es. Auch wenn ich fühle und meine, dass ich im Augenblick etwas tue, was mir nicht liegt. Ich gehe zum Zahnarzt, weil ich sage, ich weiß, dass es notwendig ist, meine Zähne kontrollieren zu lassen. Und auch wenn ich den Schmerz fühle, wenn der Zahnarzt sein Bohrer ansetzt, dann muss ich das wissen und glaube und vertraue, dass es gut ist. Auch wenn ich im Augenblick nur Schmerz empfinde. Versteht ihr? Gefühl kann sehr in die Irre leiten. Also hier aufpassen. Ich möchte schließen, nachdem ich nun auch eines von den Seiten auch aufgezeigt habe, wo Terstegen sicherlich nicht gerade vorbildlich war, schließe mit diesem Zitat ganz am Ende, was ich noch kurz vorlesen möchte, was gut passt auch als Lebensbeschreibung für ihn, als Abschlusswort über sein Leben. Da heißt es, als Zeugnis, als Testament gibt er es uns mit. Und hier merkt man sein ganzes Leben, das ist am Ende seines Lebens also gesagt worden. Da heißt es, o Mensch, stehe doch ein wenig stille und bedenke mit Ernst deinen hohen Adel, wozu du geschaffen und von Gott in diese Welt gesetzt bist. Du bist nicht für die Zeit und für die Kreatur, sondern für Gott und für die Ewigkeit geschaffen. Und dich mit Gott und mit der Ewigkeit zu beschäftigen. Du bist eben dazu in dieser Welt, um diesen deinen Gott und dessen selig machendes Angesicht, wovon du dich durch die Sünde abgewandt und zur Kreatur gekehrt hast, wieder zu suchen, damit du dadurch gründlich geheiligt und erleuchtet und Gott in dir und du in Gott Freude, Lust und Frieden haben möchtest. In diesem Einigen liegt dein zeitliches und ewiges Heil und Wohlsein, das dir kein Ding außer Gott geben kann. Die äußeren Bilder dieser Welt können deinen äußeren Menschen kaum vergnügen in dieser kurzen Zeit deines mühseligen Lebens. Inwendig aber hast du einen Hunger, der nicht gestillt, ein Auge, das nicht gesättigt, ein Gemüt, das nicht befriedigt wird, als durch den allgenugsamen, unendlich liebenswürdigen Gott. Amen. Ich möchte am Schluss gemeinsam mit uns noch stille werden und beten. O himmlischer Vater, wie groß sind deine Werke, was vermagst du doch auch zu vollbringen? Was hast du vollbracht im Leben dieses so gebrechlichen Werkzeuges von Gerd Terstegen? Wie mächtig war deine Hand doch in seinem Leben am Wirken. Wie viele hast du errettet durch seinen Dienst? Wie viele haben Trost und Ermutigung erfahren durch seine Seelsorge? Danke, Herr, dass du so große, schöne, herrliche Dinge tun kannst. Gib, dass wir, wenn wir dieses Lebenszeugnis von dem Gerhard Terstegen bedenken, Hunger nach dir erhalte, nach dem, was du zu tun in der Lage bist. O, hilf uns, dass wir nicht mit dem, was heute als Durchschnitt im christlichen Leben so gilt, zufrieden sind. Dass wir nicht sagen, ach ja, alle anderen, die haben ja auch nur so und so ihr Leben und sie richten es so ein, wir wollen es auch so machen. O, bring uns dahin, Herr Jesus Christus, dass wir darauf aus sind, ein erwecktes Leben zu führen. Dass wir als Gemeinde aus sind, uns auf den Weg zu machen nach Erweckung. Nach wirklicher, wahrhaftiger Erweckung. Wo du, Herr Jesus Christus, in der Mitte stehst und deine Herrlichkeit und Gnade, deine erlösende Macht und Stärke offenbar werde. Herr, das suchen wir, danach haben wir Verlangen. Und wir wünschen es uns sehr, dass dies auch heute in unserer Zeit noch möglich ist und dass du es vollbringst, hier in unserem Kreis, im Hohelohekreis, aber auch darüber hinaus. Herr, erhebe dich in deiner Macht, dass wir etwas erkennen von deiner Stärke, wie es einmal doch auch der Psalmist sagt, dass wir zu deiner Ehre und zu deiner Macht und Stärke auch singe und dich lobpreise. Oh, nimm du uns auch mit in die neue Woche hinein, wo so viele Dinge auf uns warten, viele von denen wir gar nichts wissen, dass wir dann auch lernen zu vertrauen und die Wege anzunehmen, wie du, Herr, sie auch führst. Danke für dein Wort, danke für dein Nahesein. Amen.